Hallo, Herr Schmidt.
Hallo, Herr Dorbeide.
Also heute haben wir ein dickes Wort, Macht. Wie gehen wir damit eigentlich um? Wie kamen die in die Welt? Wer hat die? Wer braucht sie? Was machen wir damit?
Ja, Herr Dorbeide, wo kommt die Macht her? Also die Macht war natürlich eigentlich immer bei den Göttern.
Okay. Die Götter in Weiß, die Fußballgötter, diese Art von Götter.
Nein, wie auf dem Olymp zum Beispiel. Und die hatten dann ihre göttliche Macht weitergegeben an die Könige. Und deswegen war die Macht eines Königs oder eines hohen Priesters überhaupt nie in Frage gestellt, weil es ja göttlich war.
Wie würden wir eigentlich Macht definieren? Also für mich ist das ja nicht so weit weg von Machtmissbrauch. Also in meiner bisschen esoterischen, verklärten Vorstellung ist, jemand dem Menschen folgen, ne, weil er sie überzeugt oder weil sie sich ihm verbunden fühlen oder weil sie gemeinsames, übergreifendes Ziel haben. Das ist man Anführer. Aber einer, der ein Herrscher ist, wissen Sie, der braucht ein Druckmittel, der braucht einen Knüppel, der braucht Erpressungsmöglichkeiten, damit er sich und seinen Willen durchsetzen kann.
Genau, also man muss, wenn man viel Macht hat, sich gar nicht daneben benehmen. Es reicht, wenn man sozusagen die Fähigkeit glaubhaft machen kann, anderen Schaden zuzufügen. Wirtschaftlich, körperlich, psychisch.
Was interessanterweise Studien belegen, also Robert Herr, Wissenschaftler aus USA, hat mal eine Studie aufgesetzt und alle paar Jahre kommt wieder eine neue davon hoch, dass Psychopathen und Topmanager nicht so weit voneinander entfernt sind. Also ich habe gelernt, es gibt 1% Psychopathen in der Gesellschaft, im Topmanagement gibt es 6%, weil die schlauer sind als die Verbrecher und weil die alles, was ihnen wichtig ist, nämlich ich kann Macht ausüben, ich kann manipulieren, ich kann Menschen in die Ecke drängen, ich kann schalten und walten, wie ich will, zum eigenen Nutzen, da natürlich mit jeder Hierarchiestufe immer noch ein Stückchen mehr zur Verfügung haben.
Ja, also wenn Sie in einer großen Organisation nach oben wollen, dann, oder wenn Sie es geschafft haben, dann haben Sie eben mit Ihrer Art, so wie Sie sind und so wie Sie handeln, Erfolg gehabt. Und dann haben Sie schon mal Stolz auf der Brust und das prägt einen dann natürlich.
Und was interessant ist, in dem Moment, Erfolg gibt dir recht, diesen Satz gibt es ja, wie du da hingekommen bist, dass das möglicherweise über Leichen gehen ist, mit Lügen und Betrügen, das ist in dem Moment irgendwie egal. Der Erfolg über alles heiligt alle Mittel. Und das hat, glaube ich, zu so einer eigenen Wahrnehmung dieser Elite, besonders der Finanzelite, geführt. Weil Harris sagt auch, wenn ich meine Untersuchung nicht im Gefängnis machen könnte, würde ich wahrscheinlich die besten Probanden an der Börse finden.
Ja, das kann sicher so sein. Da herrschen ja insbesondere auch auf der amerikanischen Seite ganz besondere Gesetze. Bei denen steht auch tatsächlich der Erfolg über allem. Ich will das jetzt nicht auswerten, aber es gibt eine Gesinnungsethik. Da ist Kant mal hervorgetreten. Also für mich steht der Erfolg nicht über allem, ganz im Gegenteil.
Was auch spannend ist, ist, Macht hat auch die Kraft, Menschen zu verändern. Ich habe gelesen, dass es ein Beispiel gibt, 3 Menschen werden zu einer Gruppenarbeit gerufen, die kennen sich nicht, die kriegen was Langweiliges zu tun. Einige Zeit später wird ein Tellerchen mit 5 Keksen reingereicht, jeder nimmt sich einen Keks. 3 Menschen werden zu derselben gleichen Gruppenarbeit gerufen, aber einer sagt, Schmidt, du bist jetzt hier der Anführer. Später kommt der Teller mit den 5 Keksen, jeder nimmt sich ein, Schmidt nimmt sich 2. Er ist der Chef. Also irgendwie hat allein die Assoziation, ich bin vorgesetzt, zur Folge, dass man das Gefühl hat, man hat auch mehr verdient. Man kann sich auch mehr nehmen. Man ist eine Stufe über den anderen. Und das Interessante, Herr Schmidt, weil ich weiß ja, welches Auto Sie fahren, das funktioniert auch bei Firmenwagen. Also kriegen Sie einen kleinen Mazda 3, halten Sie am Zebrastreifen an, hat der Herr nachgewiesen. Kriegen Sie eine dicke Limousine, fahren Sie durch. Und die schlimmsten von allen haben wir immer geahnt, sind die BMW-Fahrer.
Ja, ja, also so ist das wohl. Nein, das also es gibt ja, glaube ich, oft die Ausnutzung von Macht, wie Sie sagen, mit diesem Plätzchen. Ja? Da habe ich als Kind immer von geträumt, weil ich habe einen älteren und deutlich stärkeren Bruder gehabt. Also ich hätte nie mehr Plätzchen von diesem Teller nehmen können. Da habe ich sehr drunter gelitten. Das eigentliche Problem der Macht ist, und da würde ich gerne auch den Blick für schärfen, Macht wird tatsächlich tabuisiert. Also nachdem die sogenannten Sophisten gesagt haben, naja, vielleicht ist die göttliche Macht auch nicht von sich aus gut, sondern wir fragen mal nach der Legitimation von Macht, da hat man nichts gefunden, wie man Macht legitimieren kann, außer einer natürlichen Stärke. Mhm. Und seitdem wird Macht tabuisiert. Und die schlauen Herrscher haben Macht, aber sie zeigen sie nicht offensichtlich. Das ist vielleicht das Unterschied zwischen einem cleveren Politiker und einem, sagen wir mal, Raufbolden, wie wir sie jetzt an verschiedenen Ecken haben.
Also was spannend ist, das hängt damit, glaube ich, zusammen, ist, dass das einzige Mittel lange Zeit war, diese Gesellen irgendwie in den Griff zu kriegen, die Scham, das Öffentliche an den Pranger stellen, des Fehlverhaltens und des Eigennutz gegen den gesellschaftlichen Nutz, mit aller medialer Macht. Und was aber scheint, spricht ein bisschen für Ihre These, dass die Schamgrenzen sich einfach auflösen oder immer niedriger werden und Donald Trump ist vielleicht der Weltmeister in Schamlosigkeit. Und damit kriegt man überhaupt keinen Griff mehr an diese Person, um sie wieder irgendwie im Zaum zu halten.
Ja, nun ist das so, Macht hat ja nicht nur jemand, sondern er formuliert den Anspruch, es muss aber Leute geben, die ihm diese Macht auch einräumen. Und das nenne ich immer Apostelsyndrom. Ja? Diese Pharisäer, die um die Machtmenschen herum sind, das sind die eigentlich Schlimmen. Und dort muss man anfangen.
Ah, was interessant ist, in der Geschichte der Menschheit war es früher immer so, als die Gruppen noch kleiner und überschaubarer waren, dass man sich eigentlich den kommunikativen, empathischen, lebenserfahrenen, ausgleichenden an die Spitze gewünscht, gewählt hat. Da gab es dann die Weisen und den Dorfältesten und so. Der hat aufgepasst, dass alles irgendwie im Gleichgewicht war. Und als es immer größer wurde, die Landwirtschaft, die Städte, die Dörfer und unkontrollierbarer, dann kamen auf einmal die Herrscher und die Mächtigen, ne, und von Gott erwählten irgendwie hier auf die Welt und haben die Zuchtmeister gemacht. Aber möglicherweise ist der Weg zurück zu sagen, wenn du kein Druckmittel mehr hast, weil die Leute jetzt auf Firmenwagen nicht so scharf sind und im Zweifel kündigen die deinen Job, Hauptkündigungsgrund übrigens der Chef, dann brauchen wir eine andere Form von Führung. Vielleicht empathischer, mit der Fähigkeit, sich auch mal verletzlich zu zeigen. Was denken Sie darüber?
Da stimme ich total zu. Also es ist ja so, bei diesen Führungsthemen wird ja nie richtig differenziert, ob ich jetzt über ein Team spreche oder über eine Riesenorganisation. Aber es ist ja relativ klar, wenn ich in einer Gruppe bin, dann möchte ich auch nicht von dieser Gruppe permanent ausgegrenzt oder abgekanzelt werden. Das heißt, mein ganzes Verhalten ist anders, als wenn ich die Macht habe über Gruppen, zu denen ich gar keine faktische oder emotionale Beziehung habe. Die sind mir dann im Grunde scheißegal. Und da ergibt sich dann ein ganz anderes Verhalten raus. Und das ist ja, glaube ich, im Moment auch ein wenig in der Kritik.
Also, ich finde, das ist gut. Lassen Sie uns das Thema Empathie, gibt es überhaupt einen anderen Weg, vielleicht nächste Woche doch mal tiefer durchleuchten.
Sehr gerne.
Herr Schmidt, vielen Dank. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.